Willkommen zurück bei Einfach Aussteigen. Ich bin Nikolas und vielleicht sitzt du gerade irgendwo in Deutschland, schaust aus dem Fenster und fragst dich, was mache ich hier eigentlich noch? Wenn du schon lange spürst, dass du raus willst ins Ausland, zum Beispiel ans Meer, in die Sonne, weit weg, du aber nicht weißt, wie du das anstellen sollst, dann hör jetzt genau zu, denn unser heutiger Werbepartner ist TUI und die suchen aktuell Menschen, die ins Ausland wollen. Für Jobs, zum Beispiel als Reiseleiter, Entertainer, Kinderbetreuer oder Fitnesstrainer. Zum Beispiel in Ländern wie Griechenland, Spanien, Türkei oder auch auf den Inseln wie Fuerteventura. Du bekommst einen festen Vertrag, die Unterkunft ist gestellt, Flug wird bezahlt, Krankenversicherung und so weiter. Und du kannst auch erstmal nur mit einer Saison im Ausland starten. Alle Infos zu den Jobs und zur Online-Bewerbung findest du jetzt in den Shownotes, hier in der Podcast-App oder auf der Webseite tuidestinationjobs.com. Schau unbedingt rein und bewirb dich. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Und ich habe aber gesagt, Mama, aber jeder muss doch seinen Weg finden, muss doch sein Leben leben und glücklich sein. Und du bist vielleicht hier glücklich in Berlin und ich bin vielleicht glücklich woanders auf der Welt.
Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
Heute geht's ins Land der hohen Berge, der Inka-Städte, der Lamas und der pinken Delfine. Ja, die gibt's tatsächlich. Es geht in den Westen Südamerikas nach Peru und du hörst die Geschichte einer Berlinerin, die immer weg wollte und ein Abenteuer gesucht hat und die praktisch durch einen Zufall in Peru gelandet ist und heute eine Rösterei und ein Kaffeehaus dort betreibt. In der Folge geht es, wie du gerade gehört hast, aber auch unter anderem darum, wie man geht, auch wenn die eigene Familie möglicherweise nicht so begeistert ist von den eigenen Plänen. Bleib also dran. Ich bin Nikolas Kreuter, das hier ist der Auswanderer-Podcast und ich hoffe, du hast am Wochenende auch in die Spezialfolge rund um Jobs und Online-Selbstständigkeit gehört. Wenn nicht, dann hol das unbedingt noch nach, denn die Folge ist nur kurze Zeit frei verfügbar. Und wenn du mehr wissen willst, wie du dir im Ausland eine Online-Selbstständigkeit aufbaust, dann werde noch schnell Mitglied im Club von Einfach Aussteigen. Wir machen dort unter anderem monatliche Live-Calls mit der Community und in dieser Woche ist Julia Jach zu Gast, die du auch in der letzten Spezialfolge hören konntest und sie beantwortet im Live-Call alle Fragen, die es zum Podcast-Gespräch noch gibt. Du kannst im Club auch nur erstmal einen Monat reinschnuppern, wenn du willst und wenn es dir gefällt, dann bleibst du einfach dabei. Alle Infos dazu und den Link zum Club in den Shownotes hier in der Podcast-App.
Mein Podcast.
Peru ist ein Traumziel nicht nur für Touristen, sondern auch für Auswanderer, die zwischen Anden und Amazonas ein Abenteuer und manche eben auch ihr Glück suchen. Peru ist das drittgrößte Land Südamerikas. Über 35 Millionen Menschen leben dort auf einer Fläche, die ungefähr 3 bis 4 Mal so groß ist wie Deutschland und von der 2 Drittel mit Regenwald bedeckt sind. Peru ist übrigens die Heimat der Kartoffel. Alleine 3000 Sorten kommen von dort. Das Land lebt also hauptsächlich von der Landwirtschaft und aber auch vom Minenbau. Vor allem Kupfer, Zink, Silber und Gold kommen daher. Mein Podcast heute ist Antonia Schwoche. Sie kommt ursprünglich aus Berlin und ist 2016 nach Peru ausgewandert. In ihrem alten Leben hat sie zuletzt als Groß- und Außenhandelskauffrau bei einem Konzern gearbeitet, bis es in Hamburg zu einer folgenschweren Begegnung kam, die ihr ganzes Leben bis heute veränderte. Was da passiert ist, wie ihr Start verlaufen ist, welche Hürden es gab und wie das Leben in Peru heute wirklich ist, das hörst du jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Antonia.
Hallo Nikolas.
Antonia, wenn du bei dir gerade aus dem Fenster schaust, du bist zu Hause, was siehst du da?
Einen schönen blauen Wolkenhimmel und ja, so ein Nachbar, der da ganz entspannt auf dem Balkon liegt.
Lebst du außerhalb oder noch so ein bisschen am Stadtrand?
Tatsächlich wohnen wir sehr, sehr zentral. Arequipa ist auch eine Stadt, wo man relativ schnell überall hinkommt. Also ich würde mal so sagen, 20 Minuten vom Zentrum entfernt.
Und so ein bisschen im Grün oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben vorher in Keima gewohnt, da gab es wirklich weniger Grün, hier gibt es mehr Grün und wir haben auch das Glück, dass wir direkt einen Park haben und somit, ja, immer, wenn man sich mal entspannen muss, dann guckt man einfach mal kurz aus dem Fenster in den Park und hat ein paar Minuten, um ein bisschen, ja, sich zu entspannen, genau.
Du hast es gerade gesagt, du lebst in Arequipa, das ist ganz im Süden von Peru. Die Stadt liegt zwischen drei Vulkanen und hat so markante barocke Gebäude noch aus der spanischen Kolonialzeit. Ich habe mir da noch Bilder bei Google angeguckt, das sieht wirklich irre aus. Was würdest du sonst sagen, was macht diese Stadt so besonders oder was ist eben das, was diese Stadt ausmacht?
Also die Stadt macht, wie du schon gesagt hast, ihre Vulkane aus, ja. Von unserer Wohnung aus sehen wir tatsächlich auch den Chachani und den Misti. Und was macht die Stadt noch besonders? Das Wetter auf jeden Fall. Es ist fast das ganze Jahr über so um die 22 Grad. Es ist auch sehr trocken. Für mich ist es eine Höhe, natürlich muss man sich erstmal an die Höhe gewöhnen. Wir sind so auf 2500 Meter Höhe. Aber es ist eine angenehme Höhe für mich. Und trotzdem wir im Hochland leben, haben wir immer Zugang zu ganz frischem Fisch. Das muss ich sagen, das liebe ich an dieser Stadt hier. Wir können frischen Tintenfisch essen, Garnelen, frischen Fisch, weil das Meer nur 2 Autostunden von uns entfernt ist.
Und nochmal kurz wegen der Höhenmeter. Merkst du das beim Sport machen und so?
Also tatsächlich habe ich mich jetzt mittlerweile so an die Höhe gewöhnt, dass ich ja auch ganz normal joggen gehen kann. Ich jogge nicht mehr so viel wie früher. Früher bin ich in Deutschland 2-3 Mal die Woche so eine Stunde joggen gegangen. Jetzt heutzutage in der momentanen Situation gestaltet sich Sport nicht mehr ganz so wie früher, aber ich kann trotzdem locker eine halbe Stunde laufen gehen. Das macht mir tatsächlich gar nichts aus, ja.
Ja, weil ich habe das immer gemerkt, so auch beim Skifahren, wenn ich eben normalerweise im Flachland unterwegs bin und dann plötzlich irgendwie Skifahren gehe, auf dann halt aber über 3000 Meter, manchmal sogar 4000 Meter, dass du es extrem gemerkt hast. Wahrscheinlich bei 2500 dann noch nicht so krass, dass du wirklich denkst, oh, ich bin total aus der Puste.
Da hast du vollkommen recht. Alles, was dann so Region Cusco ist, wo man dann auf über 3000 Meter ist, oder auch tatsächlich Puno, wo man an die 4000 Meter kommt, dann ist es ist schon eine andere Nummer. Also da komm auch ich mal aus der Puste. Ich glaube, es ist aber tatsächlich eine Gewöhnungssache. Würde man jetzt mehrere Monate, Jahre in der Region leben, würde man sich dran gewöhnen. Aber es ist dann auch einfach kälter, ne? Also man merkt das hier auch im Hochland. Tagsüber ist es wirklich schön sonnig, warm. Aber abends muss man sich doch dann eine Jacke drüber ziehen. Und wenn man dann in Puno ist, dann muss man sich wahrscheinlich immer eine dickere Jacke drüber ziehen, ne?
Ja, lass uns mal zu deiner Geschichte kommen. Dein Name Antonia lässt es nicht gerade vermuten, dass du ursprünglich aus Berlin kommst.
Ja.
Vielleicht kannst du uns ein bisschen von deinem alten Leben vor der Auswanderung erzählen. Wie sah das aus? Was hast du gemacht? Wie hast du gelebt?
Bevor ich hier nach Peru ausgewandert bin, war ich 26. Zu der Zeit habe ich bei Otto gearbeitet und gerade meinen Handelsfachwirt beendet. Also so just Anfang Juni hatte ich ihn beendet und Mitte Juni. Und eine Woche später sind wir dann auch hierher nach Peru gekommen. Das war also tatsächlich so ein nahtloser Übergang. Und ich habe bei Otto auch gelernt. Ich habe Groß- und Außenhandelskauffrau gelernt. Ich komme, wie du gesagt hast, ursprünglich aus Berlin, aber ich hatte schon immer irgendwie den Drang, aus Berlin rauszukommen. Mal so meine ganze Familie liebt Berlin, sind Ur-Berliner und keiner hat irgendwie so, ja, sag ich mal, die Lust verspürt, mal woanders zu wohnen. Hm. Das heißt, ich habe mir dann überlegt, was mache ich denn, wo möchte ich denn jetzt hingehen? Und habe mal so geguckt, ich bin mit einer Freundin für ein Wochenende mit dem Semesterticket nach Hamburg gefahren und fand Hamburg einfach sehr schön. Es ist etwas kleiner als Berlin und etwas geordneter. Und dann habe ich gedacht, Mensch, hier möchte ich mal eine Weile lang leben. Und dann hat es eben auch alles ganz gut geklappt mit der Ausbildung bei Otto. Und dort war ich eben sehr zufrieden, habe ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Eigentlich hatte ich da so gar keinen Anreiz, so schnell wieder wegzugehen. Aber ich habe während der Ausbildung meinen Mann kennengelernt. Mein Mann hat eben im Prinzip das Gleiche wie ich gelernt, nur eben in einer großen Kaffeerösterei. Und mein Mann, der Manuel, der kommt hier aus Arequipa. Und Peru ist natürlich ein Kaffeeland, hat eine ganz große Auswahl an Kaffee. Und für ihn war das irgendwie schon immer klar, dass er irgendwann auch wieder zurück möchte. Er hat insgesamt 12 Jahre in Deutschland gelebt. Und dann hat er gesagt, kannst du dir das vorstellen, mit mir nach Peru zu gehen? Und ich habe Spanisch in der Schule gelernt tatsächlich, so mit 12 Jahren in der 6. Klasse. Und dann hat er mich natürlich, bevor wir dann wirklich den Entschluss gefasst haben, dass wir tatsächlich nach Peru ziehen, bin ich auch mal hierher gekommen, habe mir natürlich so ganz touristisch Machu Picchu angeguckt. Ich habe die Familie kennengelernt, die auch wirklich sehr herzlich ist. Also ich habe mich hier gleich zu Hause gefühlt. Also ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Trotzdem, dass nur 3 Wochen waren, die wir das erste Mal hier in Peru verbracht haben. Aber dann habe ich überlegt, ich bin ja jung und wenn es eben nicht klappt oder mir nicht gefällt oder aus irgendeinem Grund, wir sagen, das passt vielleicht nicht, habe ich gedacht, eigentlich habe ich ja gar nichts zu verlieren.
Wie lange hat es denn gedauert vom Kennenlernen bis ihr ausgewandert seid? Also eben als du Manuel kennengelernt hast, bis er dann gesagt hat, ey, ich gehe zurück nach Peru, willst du nicht mitkommen?
Also der Manuel ist da doch gar nicht so peruanisch, der ist da doch etwas deutscher. Der hat mir eigentlich von Anfang an schon so zu verstehen gegeben, dass er gar nicht mehr so lange in Deutschland leben möchte. Der Manuel hätte eigentlich gerne schon gleich die Taschen gepackt und wäre wieder zurückgekommen, weil er einfach sein das Wetter auch vermisst hat. In Hamburg. Hamburg ist ja eben einfach mal ein ganz, ganz anderes Klima als hier Arequipa. Und er hat gesagt, ich vermisse einfach meine Sonne, mein Arequipa und ja, auch die Heimat, ne? Mhm. Die Wurzeln einfach. Und dann habe ich gesagt, pass auf, dann lass uns doch mit einem Ziel hingehen. Ich habe immer schon Erfahrung in der Gastronomie gesammelt, ne? Wie es eben so üblich ist in Deutschland. Man hat eben auch mal gekellnert. Meine Eltern kommen auch aus der Gastronomie. Das heißt, dort habe ich auch ausgeholfen. Und dann habe ich gesagt, wir können uns doch eigentlich ganz gut ergänzen. Du hast so den Teil vom Rösten kannst du sehr gut. Du kennst dich mit der Kaffeequalität gut aus. Und ich kenne mich in der Gastronomie aus. Dann lass uns doch in der Zeit, die wir jetzt noch in Deutschland sind, schon mal das Geld zusammensparen, damit wir eine kleine Kaffeerösterei aufmachen können.
Jetzt weiß ich, deine Mutter hat dich damals gefragt, warum du dir kein Leben in Deutschland aufbauen willst. Was hast du ihr geantwortet?
Genau, meine Mama, die war erst sehr skeptisch und hat gesagt, Kind, bleib doch hier, ihr habt doch hier alles, ihr könnt euch doch hier euer Leben aufbauen. Und da habe ich gesagt, ja Mama, aber ich habe doch gar nichts zu verlieren. Und ich möchte gerne mal woanders leben und es ausprobieren. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es wahrscheinlich nie machen. Und ich habe auch gesagt zu ihr, du brauchst dir gar keine Gedanken zu machen, Ich passe schon auf mich auf.
Also sie hatte Angst wahrscheinlich.
Na klar, so wirklich typische Mama, die auch wirklich verwurzelt war in Berlin und einfach für ihr Kind das Beste wollte. Schon dieser Abstand Berlin-Hamburg, was ja wirklich gar keine große Distanz ist, da hat sie immer gesagt, Mensch, wir sehen uns gar nicht so oft. Und ich habe aber gesagt, Mama, aber jeder muss doch seinen Weg finden, muss doch sein Leben leben und glücklich sein. Und du bist vielleicht hier glücklich in Berlin und ich bin vielleicht glücklich woanders auf der Welt.
Du hast vorhin erwähnt, eben du konntest Spanisch sprechen, dann habt ihr einen Plan gemacht, weil du gesagt hast, ich wandere doch hier nicht aus nach Peru und wir wissen auch gar nicht, was wir da machen. Das heißt eben, ihr wusstet, ihr wollt eine Kaffeerösterei aufmachen und ein eigenes Café. Jetzt habe ich gelesen, dass dieses Café schon nach 3 Monaten, nachdem ihr dahin ausgewandert seid, eröffnet wurde. Das klingt für mich sehr schnell im Vergleich wahrscheinlich so, wie sonst so die peruanischen Verhältnisse sind. Oder was würdest du sagen, war so euer großer Vorteil, dass ihr eben schon nach 3 Monaten dann dieses Café eröffnet habt und da quasi die ersten Gäste reinkommen konnten?
Also tatsächlich sind mein Mann und ich sehr aktive Menschen. Wir können eben beide nicht so wirklich still sitzen. Wir müssen, glaube ich, beide immer irgendwie was machen. Und tatsächlich, das war eigentlich, wir haben noch viel früher angefangen, eigentlich was zu machen. Wir waren eine Woche da und die Familie von meinem Mann hat ein Restaurant direkt so am Hauptplatz, an dem Plaza de Armas, so nennt sich das, hier in Arequipa. Und sie hatten das eine ganze Zeit lang vermietet. Und wir haben gesagt, Mensch, unsere Sachen kommen erst mit dem Container. In der Zeit helfen wir einfach mal unseren Schwiegereltern, dieses Restaurant zu übernehmen. Tatsächlich, wie gesagt, ich hatte gar keine Ahnung, wie man ein Restaurant führt, wie man die auch die ganzen Einkäufe tätigt. Da hat mir meine Schwiegermutter dann ganz gut unter die Arme gegriffen. Und wir haben dann einfach mal so in den ersten, ja, 2 Monaten dieses Restaurant übernommen und sind mal so ins kalte Wasser geschmissen worden, ja. Und haben
geübt, sozusagen.
Ja, also tatsächlich haben wir da richtig so geübt. Und es ist auch echt erfolgreich gewesen. Wir haben da so einige Sachen, die sonst immer normal funktioniert haben, haben wir hinterfragt und gesagt, hey, lasst uns das doch mal anders machen. Haben auch am Einkaufsprozess einiges geändert. Das war schon sehr, sehr abenteuerlich. Und das hat uns aber eine gute Übung gegeben, wie du schon sagst, für das Kaffeehaus. Wie funktioniert es denn einfach mal? Wie funktioniert ein peruanisches Unternehmen? Wie sind so auch die peruanischen Mitarbeiter drauf?
Wie sieht die denn?
Es war ja alles neu für uns. Naja, also es ist schwierig, sage ich mal, jetzt so ganz pflichtbewusste Mitarbeiter zu finden. Die kamen dann heute mal, morgen kamen sie dann nicht. Oder sie kamen deutlich später, weil dem irgendwas mit dem Opa passiert ist. Also da kriegt man natürlich diverse Geschichten mit. Also es ist natürlich ganz anders als in Deutschland. Man würde halt einfach vorher Bescheid sagen, sodass man die Möglichkeit hat, die Schicht anders zu besetzen. Aber das ist hier einfach nicht so. Ja, gerade in der Gastronomie. Also ich würde sagen, in anderen Bereichen ist es vielleicht anders. Aber gerade so Gastronomie sind die Leute einfach flexibler, würde ich es jetzt mal nett formulieren. Ja. Und tatsächlich aber, was wirklich sehr, sehr, sehr schön war in dieser ersten Zeit, nicht nur die Erfahrung und diese etwas, ich sag mal, es hat einem so ein bisschen so eine Ruhe gegeben auch, dass man sagt, ja, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen geguckt, wie alles läuft, es ist nicht alles ganz neu. Und wir haben schon mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Und unsere erste Mitarbeiterin, die Caroline, die war 18, ja, als sie bei uns im Restaurant angefangen hat. Das war unsere erste Mitarbeiterin im Kaffeehaus auch. Mit ihr haben wir das zusammen dann aufgebaut.
Hat das, also eben nach 3 Monaten dann dieses Café bereits eröffnet, wie lange hat das dann gedauert, bis ihr eben auch davon leben konntet? Oder hattet ihr da schon einiges angespart, dass ihr auch gesagt habt, okay, wir können da auch am Anfang überbrücken? Oder wie schnell dauert dann das, bis man wirklich sagt, okay, jetzt läuft's, wir haben die Mitarbeiter, die Umsätze passen und wir können wirklich davon leben?
Na, so ein halbes Jahr hat das schon gedauert, bis ein Jahr. Ja, so das erste Jahr, so das kritische Jahr gewesen. Aber ich muss auch sagen, wir haben, waren einfach auch sehr, sehr sparsam. Ja, wir haben wirklich sehr, sehr sparsam gelebt, die erste Zeit.
Was heißt das?
Ich habe mal gerne Salami gegessen. Ich habe mir einfach dann mal nicht das Päckchen Salami für 20 Soles gekauft. Dann gab es eben, keine Ahnung, ein Brötchen mit Frischkäse oder, ja. Also wir haben wirklich sehr, 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 sehr sparsam gelebt, ja, muss ich tatsächlich sagen, damit es eben auch zum Laufen kommen kann.
Ja, was ist denn heute eben 2016 ausgewandert, jetzt 2026? Was ist heute da alles entstanden? Wie muss ich mir das vorstellen?
Im Prinzip haben wir mit einer ganz kleinen Röstmaschine angefangen, 1,5 Kilo Maschine, und haben heutzutage eine 15 Kilo Röstmaschine. Das heißt von, ja, ich glaube, es waren vielleicht anfangs so 5 Kaffeesäcke, die wir im Jahr geröstet haben, reden wir jetzt über 80 Kaffeesäcke. So ein Kaffeesack hat 70 Kilo. Also wir rösten jetzt nicht nur mehrere Kilo, sondern wirklich mehrere Tonnen Kaffee pro Jahr.
Wow.
Wir sind deutlich gewachsen und haben auch mehrere Mitarbeiter, die uns natürlich unterstützen. Wir haben mit einem 3-Mann-Team angefangen und mittlerweile sind wir ein 10-Mann-Team. Anfangs haben wir natürlich nur fürs Kaffeehaus geröstet. Man konnte den Kaffee in der Tasse bei uns eben genießen oder eben sich die Kaffeebohnen mit nach Hause nehmen und zu Hause selber zubereiten. Mittlerweile haben wir viele Großkunden, die wir beliefern, Hotels, Restaurants, mehrere Punkte an Flughäfen, auch Konditoreien etc. Ja, es bleibt eben immer spannend, ja.
Und ich habe gesehen, ich war bei euch auf dem Instagram-Kanal, du im Dirndl, denn es gibt ja auch einen Biergarten, wo Würste, Pommes und Hefeweizen serviert wird. Wie läuft das denn eigentlich?
Ja, tatsächlich feiern wir von Beginn an jedes Jahr unser ja, traditionelles Oktoberfest, wo selbstgemachtes Sauerkraut von der Fermentation bis zum Aufkochen, sage ich mal, und Servieren, wird alles aus Familienhand hergestellt. Die Leute finden das natürlich total spannend, die deutschen Gerichte zu probieren, eben Sauerkraut. Da machen wir, ich komme ja aus Berlin, also darf natürlich die Berliner Currywurst nicht fehlen.
Und aber die gibt's ja auch.
Die gibt es auch, genau. Das heißt, Currywurst-Rezept, Currywurst-Familienrezept wird dort eben serviert. Und ja, da gibt es so ein paar Tage, gibt es schön Musik, frisch gezapftes Bier und dann, ja, wird ein bisschen Oktoberfest gefeiert.
Ist das so ein bisschen, weil da schließt sich so die Frage an, ist das so ein bisschen auch, um für dich das Heimweh zu stillen? Hast du Heimweh oder eben, also vermisst du Berlin?
Es gibt natürlich immer mal Momente, wo man sagt, jetzt wäre man gerne bei der Familie, bei Freunden. Es gibt bestimmte Momente, wo man gerne mit dabei wäre oder wo man auch die Familie vermisste. Aber ich habe hier wirklich gelernt, ich glaube, das wertschätze ich hier auch so in Peru, lebe den Moment und du kannst trotzdem glücklich und zufrieden sein mit den Leuten, die um dich rum sind. Es müssen nicht immer alle da sein, um dieses Glück zu, zu spüren, sondern es ist auch gut so, selbst wenn die Leute weit weg sind, man hat sie trotzdem im Herzen und man denkt ja trotzdem an seine lieben Menschen und Familie und Freunde. Mhm. Ich glaube, früher war ich oftmals enttäuscht, so als junges Mädchen, wenn ich dann meinen Geburtstag vielleicht nicht wie früher mit mehreren, ich habe so genau vor Weihnachten, 8 Tage vor Weihnachten Geburtstag. Das heißt, alle sind schon immer in Weihnachtsstimmung und oftmals hat es früher immer nicht geklappt, dass Freunde dabei sind oder meine Mama, die musste dann auch arbeiten, die ist dann manchmal nicht nach Hamburg gekommen. Und jetzt habe ich hier eben gelernt, es ist auch gut so, mit den Menschen, die man um sich rum hat, den Moment zu genießen, ja.
Ich kenne das, ich habe 4 Tage vor Weihnachten Geburtstag. Das hat dann auch keinen mehr interessiert so richtig, weil die alle schon im Urlaub waren.
Armer, genau. Und dann hat keiner mehr den Kopf für den Geburtstag, dann sind alle schon irgendwie in Weihnachtsstimmung.
Genau. Ja. Ich glaube, noch schlimmer ist, wenn man am 31.12. Geburtstag hat. Das ist noch bescheuerter, aber gut. Was ich noch fragen wollte, weil wir kommen jetzt noch so ein bisschen eben auch zum Land, zur Kultur, zu den Menschen. Was kannst du dich noch erinnern, was gerade so an der Anfangszeit für dich die größte Umgewöhnung war in dieser Kultur?
Die größte Umstellung zu Beginn war dieses Commitment, was wir Deutschen ja irgendwie haben, wenn wir uns jetzt mit Freunden, sage ich mal, absprechen und sagen, hey komm, lass uns doch am Samstag eine Radtour machen. Dann ist es für uns im Prinzip ganz klar, dass wir uns treffen. Es fehlt vielleicht nur noch mal die genaue Zeit festzulegen, aber dann ist es ganz klar für uns. Hier in Peru habe ich mir dann natürlich, wenn man sich verabredet hat, habe ich mir den Tag freigehalten, habe mich schon darauf eingestellt, schon überlegt, was kann man machen, wenn man noch nicht genau gesagt hat, man grillt oder sowas. Und wenn man dann irgendwie einen Tag vorher nicht angerufen hat, dann stand man da am selben Tag und es kam irgendwie niemand. Ja, die Leute sagen nicht irgendwie ab oder sagen, ich komme später, sondern sie kommen dann einfach nicht. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Das ist einfach, weil sie sagen, ach Mensch, wir haben es ja gar nicht nochmal genau besprochen. Ja, nee, das war jetzt gar nicht klar für mich, dass wir uns treffen. Und man kann es auch tatsächlich, das habe ich auch gelernt, man kann solche Termine auch nicht irgendwie einen Monat oder 2 Monate vorher organisieren. Das klappt einfach meistens nicht. Da sind die Peruaner einfach viel, viel spontaner auch. Man kann dann so vielleicht 1-2 Tage vorher sagen, hey, lass uns doch treffen. Ja, okay. Und dann fragt man am selben Morgen am besten nochmal, hey, steht es heute noch? Ja, steht noch. Ah, cool. Okay.
Und fährt mit dem Auto hin und holt sie ab.
Genau. Also es ist doch alles viel, viel spontaner, ja.
Wir machen eine klitzekleine Pause hier im Gespräch. Es geht natürlich gleich weiter. Ich habe neulich wieder diesen Satz gehört, den kennst du vielleicht auch. Wenn etwas kostenlos ist, bist du das Produkt. Und genau das passiert oft im Urlaub. Hotel-WLAN, Flughafen-WLAN, Vergleichswebseiten etc. Hauptsache gratis, denken viele. Aber viele dieser Netzwerke sammeln eben auch deine Daten oder sind einfach schlecht abgesichert. Deshalb nutze ich unterwegs kein offenes WLAN mehr, sondern nur noch Zaily. Zaily ist nicht nur unser treuer Werbepartner hier im Podcast, sondern auch der eSIM-Anbieter mit günstigen Datenplänen und einem integrierten Webschutz. Gefährliche Webseiten werden automatisch blockiert, das Tracking wird reduziert und anstatt in einem WLAN bin ich ganz einfach und günstig im mobilen Internet unterwegs. Ich buche mein Paket immer vor jeder Reise in der App, installiere die eSIM und habe dann die volle Kostenkontrolle. Für mich geht es dabei nicht nur um Sparen, es geht darum, dass meine Daten bei mir bleiben. Und wenn du das ähnlich siehst, dann lad dir die Saily App herunter und nutze meinen Code einfach aussteigen, dann sparst du auch noch 15% Rabatt. Alle Infos und den Link zu Saily gibt's in den Shownotes, hier in der Podcast-App und jetzt geht's zurück ins Gespräch. Ich schätze mal, mit deinem Mann wird das wahrscheinlich wesentlich einfacher gewesen sein, auch für dich Freundschaften mit anderen zu schließen. Oder wie ist dir das gelungen, so in den letzten 10 Jahren eben dir auch so ein Freundschaftsfeld jetzt abgesehen von der Familie drumherum aufzubauen?
Also natürlich habe ich durch die Freunde von meinem Mann und auch durchs Kaffeehaus hat man irgendwie immer nette Leute kennengelernt, mit denen man auch gut Zeit verbringen konnte. Und also die erste Zeit haben wir tatsächlich auch weniger Zeit in unser Sozialleben gesteckt. Also wir waren eher sozialer im Kaffeehaus unterwegs, sag ich mal, so dass man dann auch manchmal am Wochenende vielleicht gar nicht so viel mit Freunden gemacht hat. Aber jetzt, sag ich mal, so in den letzten Jahren habe ich tatsächlich doch so einige Freunde gefunden, wo ich sage, das macht einfach Spaß, sich mit denen auszutauschen, sich mit denen zu treffen. Sei es jetzt durch die Schule von den Kindern oder Kindergärten. Es gibt hier so einen Sportclub, da muss man Mitglied sein. Und die Familie von meinem Mann ist eben Mitglied. Und da trifft man dann auch einige Leute, die vielleicht den gleichen Sport machen wie man selber. Und dann tauscht man sich dort auch aus und trifft sich mit den Leuten. Das ist auch ganz schön, ja.
Triffst du denn da auch Expats oder ist das eher weniger? Also da bist du mehr mit Einheimischen unterwegs?
Ich glaube, in Lima, da gibt es einen Stammtisch, aber hier in Arequipa sind wir alle nicht so aktiv, würde ich sagen, dass wir immer mal zusammenkommen. Ja. Aber tatsächlich habe ich eine gute Freundin, die auch aus Deutschland kommt. Sie lebt jetzt 2 oder 3 Jahre, würde ich sagen, hier in Arequipa. Und sie hat aber keine Kinder, das heißt, ja, es ist schon kurios, wie sich das dann so entwickelt. Ne? Man hat dann immer so ein paar Freunde, wo man sagt, man trifft sich mit den Kindern und die Erwachsenen treffen sich. Und dann habe ich so einen Freundeskreis, wo die gar keine Kinder haben. Und dann gucke ich eben, dass man da mal, aber es ist ganz schön, da hat man dann auch mal so einen Mädelsabend. Das macht dann eben auch Spaß. Und mit der Ines, können wir uns dann auch ganz gut austauschen, weil wir ja beide halt einfach so diese deutsche Sichtweise haben, sage ich jetzt mal. Ne?
Du hast sie schon erwähnt, und zwar deine beiden Kinder. Eben, ihr seid auch in dieser Zeit, in diesen 10 Jahren neben Kaffee, Business und Biergarten und Restaurant, seid ihr auch noch Eltern geworden. Ihr habt 2 Kinder. Vielleicht dazu noch kurz was zum Thema Gesundheitsversorgung, weil da vielleicht ja auch einige sich fragen, schwanger in Peru. Wie war das? Also auch so von dem, was du ja natürlich aus Deutschland kennst im Vergleich zu wie es dann in Peru war?
Es gibt hier schon ein ganz gutes Gesundheitssystem. Man muss hier nur immer dann privat versichert sein. Also es gibt zum einen übers Kaffeehaus können wir in ein normales Krankenhaus gehen und dann haben wir noch eine Zusatzversicherung, sodass man eben auch in eine Klinik gehen kann. Also man könnte es so auch machen, aber es wäre halt deutlich sehr, sehr teuer, wenn man sich ohne diese Zusatzversicherung in einer Klinik behandeln lässt. Und tatsächlich wägt man dann immer ab. In dem Krankenhaus bekommt man natürlich auch nicht so schnell Termine. Wenn man jetzt irgendwelche kleinere Sachen hat oder auch so Notfälle, dann geht man tatsächlich in die Klinik. Man wird einfach schneller behandelt. Aber ich sag mal, wenn man irgendwelche Sachen hat, die länger warten können, dann kann man auch sich in dem Krankenhaus auch sehr gut behandeln lassen. Also es gibt sehr gute Ärzte. Tatsächlich auch viele Ärzte, die in den Krankenhäusern arbeiten, sind zusätzlich in den Kliniken, haben sie ihre Sprechstunden und arbeiten eben auch in den Kliniken. Also es gibt wirklich mehrere gute Ärzte, die so in 2, 3 Krankenhäusern oder Kliniken eben behandeln. Ja, als ich dann natürlich schwanger geworden bin, habe ich natürlich geguckt und habe mich beraten lassen, wer denn jetzt ein guter Frauenarzt oder eine gute Frauenärztin ist. Und tatsächlich wurde mir eine empfohlen und ich hatte aber angerufen, ich glaube, das war so im Juni, ja. Und dann hieß es, dass sie im September die ersten Termine frei hätten. Und dann dachte ich, hups, naja, wollte ich jetzt eigentlich nicht so lange warten. Und durch Beziehungen habe ich eben auch früher einen Termin bekommen. Und tatsächlich ist diese Frauenärztin super. Und es ist ein bisschen anders als bei uns in Deutschland. Diese Ärztin, die hat mich eben vom ersten Ultraschall bis zur Geburt hat sie mich bei beiden Schwangerschaften begleitet. Sie hat eben auch beide Kinder auf die Welt gebracht. Bei uns ist es ein bisschen anders. Man hat ja eine Frauenärztin und geht dann in ein Krankenhaus und dann ist es eine ganz, ganz neue Person, die dann dein Kind auf die Welt bringt.
Die dich nicht kennt.
Ja. Genau, und auch deine Vorgeschichte nicht kennt. Ich hatte ja so ein paar Sachen mit Bluthochdruck und da war ich halt tatsächlich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Ärztin an meiner Seite hatte, die auch wirklich die ganze Zeit immer dabei war, immer geguckt hat, dass es uns beiden einfach gut geht. Und beide wurden per Kaiserschnitt dann tatsächlich einen Monat früher geholt und sie wusste eben auch einfach durch meine erste Schwangerschaft eben auch schon, was sie in der zweiten Schwangerschaft beachten musste. Und die ist auch, hat jahrelang Erfahrung und ist super. Mhm. Und hier ist es so ein großes Vertrauensthema, finde ich, was so Ärzte, die ärztliche Versorgung angeht.
Also ich denke mal, wir kommen jetzt auch gleich noch zu dem Punkt auch so zu wirtschaftlich, aber es hängt wahrscheinlich auch hauptsächlich damit zusammen, dass ihr halt eben in einer größeren Stadt lebt, wo wahrscheinlich halt eben die Versorgung deutlich anders ist.
Genau, tatsächlich gibt es in den größeren Städten hier ein sehr gutes Kliniknetz. Ja, es gibt einige Kliniken und ja, dadurch hat man eben auch eine sehr, sehr gute ärztliche Versorgung.
Ja, Peru, das habe ich noch gelesen, man hört das ja auch immer wieder, wirtschaftlich und sozial stark gespalten. Es gibt eben diese modernen Großstädte für eine Mittelschicht mit guten Jobs und dem gegenüber stehen sehr arme ländliche Regionen, gerade eben so in Richtung Anden, wo es am wichtigsten fehlt, Trinkwasser, medizinische Versorgung etc. Wie erlebst du das oder wie hast du das erlebt in den 10 Jahren, eben dieses Land, wo man eben zum einen diese Armut hat und auf der anderen Seite eben schon dieses normale Leben so nach westlichen Standards?
Ja, je ländlicher man fährt, umso mehr kleine Dörfer sieht man. Ja, wenn man Glück hat, gibt es dort einen kleinen Laden. Wenn man Pech hat, dann gibt es da eben auch keinen Laden. Und die Leute haben nicht wirklich guten Zugang zu Wasser. Auch so nur hauptsächlich die Standardlebensmittel, ja. Was man dann eben im Hochland zum Beispiel auch so bekommt, ne? Kartoffeln, die Süßkartoffeln. Im Hochland gibt es viel diese Lachsforelle. Das heißt, zum Glück können die Leute sich dann eben ein bisschen ausgewogener ernähren. Wir sind tatsächlich, glaube ich, dadurch, dass wir ja hier so in unserer, also ich will es schon so mal ausdrücken, wir sind wie in so einer kleinen Blase. Ja, also es ist wie so eine kleine Blase, wenn man hier in der Stadt ist und es einem gut geht, wie du sagst, ist es wie so eine Blase. Und wenn diese Blase mal platzt, dann kann es natürlich ganz, ganz anders aussehen. Ne? Also es ist schon immer anders verteilt, leider anders verteilt als in Deutschland. Ne? Also es gibt schon Leute, wenn die Leute nicht arbeiten gehen oder wenn die Leute nicht rausgehen und ihren Lachsforelle fangen, dann haben sie vielleicht nicht so viel zu essen heute. Ne?
Aber so generell, so das Leben für euch jetzt auch im Vergleich zum Leben vorher in Deutschland, wie würdest du den Standard da einschätzen?
Glücklicherweise haben wir einen guten Standard. Ich habe schon erwähnt, dass wir die private Versicherung haben. Wir wohnen hier in einer sehr sicheren, guten Gegend. Es ist alles mit einem, es gibt so kleine Wohnsiedlungen, die mit so einem Wächter überwacht werden. Hier gibt's auch Kameras, also es ist schon alles sehr sicher. Und unsere Kinder gehen beide auf die deutsche Schule, was eine Privatschule ist. Also wir haben einen guten Lebensstandard. Ich würde fast sogar sagen, ich weiß nicht, ob besser als in Deutschland, aber ja, schon vergleichbar mit Deutschland auf jeden Fall, ja.
Was kostet denn das Leben da? Also, weil das interessiert ja immer viele, auch gerade eben, was du jetzt beschrieben hast, ne, in so einer gated Community zu leben, eben mit Sicherheitspersonal, Kinder gehen in die deutsche Schule, private Krankenversicherung und so weiter. Was kostet das als vierköpfige Familie im Monat?
der Mindestlohn, das sage ich eigentlich als Vergleich immer am liebsten erstmal, sind tatsächlich nur, ich hatte es vorhin nochmal nachgeguckt, 1130 Soles. Und allein so eine Schulpension kostet 1580 Soles. Dann kommt natürlich noch die Miete dazu, dann kommt noch die Sicherheit dazu, die Versicherung. Also man kann ganz, ganz schnell sehen, dass man nur mit diesem Mindestlohn nicht auskommt. Ich glaube, wenn man in der Mittelschicht oder mittleren Oberschicht leben möchte, dann muss man schon viel, viel arbeiten, viel Energie aufbringen, damit es einem gut geht und man das alles bezahlen kann, ja.
Ja, weil wir nehmen die Folge jetzt an einem Samstag auf. Du arbeitest auch samstags.
Richtig. Tatsächlich arbeite ich auch samstags, wir arbeiten feiertags. So die einzigen Feiertage, die wir tatsächlich meistens schließen und versuchen eben auch nicht zu arbeiten, sind so der 24. und 25. Dezember und der 31. Dezember und 1. Januar. Und ansonsten, sonntags ist so der Ruhetag vom Kaffeehaus. Da ist so ein Tag, wo das Handy mal nicht so viel klingelt, ja. Aber ansonsten so von Montag bis Samstag immer und auch teilweise habe ich sonntags auch Schüler. Also ich versuche es ungern zu machen, aber und versuche mir den Sonntag meistens so als heiligen Tag freizuhalten für uns als Familie. Aber ansonsten gibt es keinen Tag, wo man nicht mit irgendeinem Kunden oder Lieferanten oder was auch immer, sag ich mal, was so in Bezug aufs Kaffeehaus in Verbindung ist, ja.
Genau, und du hast es gerade noch gesagt, du unterrichtest ja auch Deutsch. Also für die Schülerinnen, Schüler, die ihr Deutsch verbessern wollen, die kommen dann auch zu dir. Ich habe jetzt nur noch kurz eine Sache, weil wir das jetzt gar nicht mehr da so ins Detail gegangen sind, was so die Preise angeht. Was würdest du denn sagen, was kostet da das Leben in der Stadt im Vergleich zu vorher in Berlin, wenn es jetzt eben so Wohnung mieten, eben Schule, Krankenversicherung und solche Sachen. Hast du da irgendwie einen Vergleich?
Für eine Miete in einer guten Wohngegend würde ich so 400 bis 450 Euro einrechnen. Das sind umgerechnet so 1600, 1800 Soles. Das Gleiche können wir im Prinzip ansetzen für eine private Schule. Auch so 400 bis 450 Euro. Ja, dann muss man vielleicht für die Lebenskosten auch nochmal 450 bis 500 Euro einrechnen. Und dann so die private Versicherung sind ungefähr 80 Euro pro Person. Es kommt natürlich immer aufs Alter an und wenn man vielleicht irgendwelche Sachen hat und irgendwie wegen vielleicht einer Krankheit in Behandlung ist, dann wird man da natürlich nochmal anders eingestuft. Aber ich sag mal so 80 Euro rum, 80 bis 100. Mhm.
Wenn ich jetzt noch, serviert ihr Latte Macchiato?
Natürlich.
Was kostet der bei euch umgerechnet in Euro?
Der Latte Macchiato kostet umgerechnet 3,50 Euro.
Ah doch, 3,50 Euro, ja?
Ja.
Okay. Also weil das ist jetzt, so viele haben wahrscheinlich die Vorstellung, es ist auch, wenn du so essen gehst und so, total günstig, aber es hört sich jetzt nicht so an.
Wir zahlen für unseren Kaffee fast genauso viel wie die Leute in Europa auch, ja? Wie die Kaffeeröstereien, die den Kaffee in Europa kaufen. Letztes Jahr, im Jahr 2025, sind die Kaffeepreise auch sehr, sehr hoch gewesen. Es ist ja ein Naturprodukt. Das heißt, der Preis ist nicht immer gleichbleibend. Und es gab wirklich eine schlechte Ernte in Brasilien. Das heißt, wenn in Brasilien nicht so viel Kaffee da ist, wird viel peruanischer Kaffee gekauft. Und automatisch steigen die Preise, weil es natürlich eine Knappheit gibt. Und tatsächlich, letztes Jahr waren die Preise relativ hoch. Und entsprechend müssen wir natürlich unsere Preise dann auch anpassen zum Endkunden hin, ne? Wenn ich jetzt aber mal weggehe vom Kaffee, ich habe ja über den leckeren Fisch gesprochen zu Beginn. Wenn ich jetzt mal so frischen Tintenfisch vom Grill bestelle, dann zahle ich dafür umgerechnet 15 Euro. Und das finde ich natürlich, nicht viel.
Was würdest du, wenn wir jetzt so ein bisschen dahingehend noch, was so Tipps angeht für Menschen, die sich auch vorstellen könnten, in Peru zu leben oder eben in einer der Städte, was würdest du Menschen für Tipps mitgeben?
Man braucht keine Angst zu haben, ins Ausland zu gehen. Wenn man wirklich den Wunsch hat, woanders glücklich zu sein und auch so den Ort. Ich glaube, man muss erstmal einen Ort finden, wo man sagt, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich frei, hier merke ich, hier kann ich ich sein. Dann wird auch alles gehen. Wenn man wirklich an sich glaubt und an die Auswanderung glaubt, dann wird es auch gut werden. Dann sehe ich eigentlich keinen Grund, warum es nicht gut werden sollte. Es kommt natürlich immer ganz drauf an, in welcher Branche man tätig ist. Jetzt habe ich ja ganz viel schon mal erzählt. In Peru gibt es viele Leute, die echt wirklich selbstständig sind. Wer Lust dazu hat, bestimmte Sachen auszuprobieren. Ich habe das Gefühl, dass man in Deutschland oftmals viel zu gefangen ist in diesem Sicherheitskonzept und vielleicht sich gar nicht traut, sich selbstständig zu machen. Oder oftmals ist es vielleicht auch schwieriger. Hier habe ich wirklich, denke ich wirklich, dass man in Peru mehr diese Möglichkeit wahrnimmt, sich selbstständig zu machen, sich auszuprobieren auch. Also wer wirklich mutig ist, auszuwandern, sich auszuprobieren, dem empfehle ich Peru natürlich als Land. Und eine kleine Vision sollte man vielleicht haben. In meinem Fall, mir hat es sehr gut getan, dass wir eine Vorstellung hatten, unsere Kaffeerösterei zu eröffnen. Trotzdem es in dem Moment noch nicht so viele Röstereien hier in Arequipa gab. Der Kaffee wurde, als wir angefangen haben, hauptsächlich exportiert. Er ist wenig im Land geblieben. Aber wir hatten dieses Ziel und wir hatten diesen Wunsch. Und wenn man wirklich an seinem Traum festhält und daran arbeitet, dann wird es auch klappen.
Sehr cool. Wenn wir jetzt zum Ende hin noch so ein bisschen in deine Zukunft, in eure Zukunft schauen, was denkst du, wie sieht das aus, wenn wir in 3, 4, 5 Jahren nochmal sprechen? Habt ihr vor, für immer da zu bleiben? Deine Kinder wachsen auf oder hast du schon mal den Gedanken gehabt, denen vielleicht auch mal Deutschland zu zeigen, da wieder hin zurückzugehen? Oder was sind so eure Pläne?
Du stellst da eine ganz, ganz tolle Frage, ob ich für immer hier bleiben möchte, wurde ich ganz, ganz oft gefragt, bevor ich ausgewandert bin. Und ich habe eigentlich immer gesagt, man darf niemals nie sagen. Also momentan haben wir eigentlich unsere Gedanken hier und unsere ganzen Pläne hier in Peru. Wir möchten gerne hier in Peru wachsen. Wir möchten hier uns in Peru, sage ich mal, verwirklichen. Und ich muss auch sagen, das lässt sich ganz gut mit der Familie vereinbaren. Ich finde die deutsche Schule toll, wo die Kinder hingehen. Sie bekommen weiterhin deutsche Wurzeln auch vermittelt. Es gibt nicht nur Deutschunterricht. Es gibt, der Nikolaus kommt in die deutsche Schule. Es gibt das Oktoberfest auch in der deutschen Schule. Also es gibt so ein paar Bräuche, die den Kindern eben auch vermittelt werden. Die Neugier von seitens meines Sohnes ist da, öfter nach Deutschland zu reisen. Öfter, sage ich mal, die Großeltern natürlich zu sehen. Ich habe meinen Bruder mit seinen Kindern drüben, die eben im gleichen Alter sind. Also das Interesse ist da und bestimmt werden wir das auch, je größer die Kinder sind, auch mal einrichten, dass wir vielleicht auch für eine Weile länger in Deutschland sind. Aber erstmal, sage ich mal, ist der Fokus hier in Peru.
Jetzt höre ich einen tiefen Seufzer in Berlin bei deiner Mutter.
Ja, bestimmt.
Aber eben, also es hört sich jetzt nicht an, als eben würdest du planen, irgendwie auch längerfristig irgendwie Peru zu verlassen, sondern so, du hast da ihr habt da eure Heimat gefunden.
Wir sind hier jetzt erstmal schon ein bisschen verwurzelt. Ich denke mal, so nach 10 Jahren kann man eigentlich schon sagen, dass man auch schon Wurzeln geschlagen hat. Und ja, natürlich, meine Mutter würde das wahrscheinlich gerne hören, dass wir vielleicht vorhaben, auch mal zurück nach Berlin zu gehen. Natürlich bekommt sie oder sieht nicht, wie ihre Enkel aufwachsen, so wie meine Schwiegermutter das zum Beispiel macht. Ich glaube, das fehlt ihr schon öfter, dass sie mehr Kontakt zu ihren Enkeln hat und dass sie sie auch um sich hat. Sie ist jetzt nicht so ein Technikmensch, der sehr gerne Videoanrufe macht. Das ist ein bisschen stressig für sie, aber sie hätte uns gerne natürlich öfter bei sich. Aufgrund der Distanz und der vielen Projekte, die wir haben, sage ich mal, oder der vielen Verantwortungen, die wir hier auch haben, ist es nicht immer leicht, oft in Deutschland zu sein. Aber wenn ich dann natürlich drüben bin, versuche ich, für mehrere Wochen rüber zu fahren, dass man nicht nur für 2 Wochen da ist. Wie manche das machen, die fahren dann für 2 Wochen mal für Weihnachten rüber. Aber ich versuche dann tatsächlich eher zu gucken, dass es 4 Wochen sind, 6 Wochen sind, damit man ja auch wirklich intensiv Zeit mit der Familie verbringen kann.
Antonia, herzlichen Dank erstmal bis hierhin. Wir wechseln in den Einfach-Aussteigen-Club für den Bonusteil zu dieser Folge. Da sprechen wir dann noch über Reisetipps für Peru abseits von Lima und Machu Picchu. Da bin ich gespannt, welche Insider-Tipps du uns da geben kannst. Wir reden noch über das Thema Sicherheit. Das haben wir mal kurz angeschnitten noch im Gespräch. Und was mich auch noch interessieren würde, wenn du dich heute nochmal in Peru selbstständig machen würdest, mit welchem Business? Das und mehr dann im Clubteil für alle Mitglieder. Wer noch nicht dabei ist, den Link zum Einfach-Aussteigen-Club gibt es in den Shownotes, hier in der Podcast-App oder einfach anmelden über meine Webseite der auswanderpodcast.com. Antonia, dir erstmal herzlichen Dank bis hierhin.
Ja, vielen Dank auch, dass du mich eingeladen hast heute und vielen Dank für das wirklich tolle Gespräch.
Das war die Auswanderungsgeschichte von Antonia Schwoche, die 2016 Deutschland verlassen hat und seitdem in Peru lebt. Wenn du mal in Arequipa bist, dann trink unbedingt einen Kaffee bei ihr. Wer es nicht schaffen sollte, die Fotos zu der Folge, die du gerade gehört hast, gibt es auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau dann in dieser Form einmal bei Antonia vorbei. Wenn dich Peru generell interessiert, es gibt noch zwei weitere sehr inspirierende Folgen aus Peru bei mir im Podcast-Archiv. Schau einfach mal auf der Webseite der auswandererpodcast.com. Da sind alle Folgen nach Ländern sortiert und hör dann direkt rein. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche mit einer brandneuen Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.